Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, anlässlich der Retrospektive der Filme von Andrzej Wajda im Studio 4 in Zürich ist mir die Idee gekommen, mein Gespräch mit Andrzej Wajda vom 5. September 1989, also zur Zeit der Wende, Ihnen nochmals vorzustellen, um Ihnen diese Persönlichkeit näher zu bringen. Ich heiße Jan Stanisław Skorupski und ich schreibe Bücher. Das Gespräch mit Andrzej Wajda ist in einem Buch unter dem Titel Um die Polen zu verstehen, auch mit anderen Gesprächspartnern veröffentlicht. Erschienen im Aufbau Verlag Berlin. Zufällig war oder ist noch das erste Buch über die Wende 1989. Der Inhalt des Gesprächs mit Andrzej Wajda hat in den 12 Jahren noch an Aktualität gewonnen, aber mit ganz anderen politischen Kräften. In der Rolle von Andrzej Wajda spricht der Schauspieler Helmut Vogel und ich, wie damals vor 12 Jahren, spiele meine eigene Rolle. Ich habe Andrzej Wajda am Anfang folgende Frage gestellt und immer wieder entflammst du in dir wie eine Pechfackel lohenden Zunder. Und brennend fragst du, ob größere Freiheit dir wird oder ob alles, was dein, zu Schande gehen soll. Ob Asche nur bleibt und Staub, der mit dem Winde verweht. Oder ob auf der Aschegrund strahlend ein Diamant erscheint, der Morgen des ewigen Sieges. Diese Frage war aktuell, als der Dichter Cyprian Kamil Norwid die Worte schrieb. Sie war auch zeitgemäß, als Andrzejewski den Roman Asche und Diamant schrieb und als sie, Andrzej Wajda, den gleichnamigen Film drehten. Und jetzt? Wie würden Sie diese Frage heute beantworten?
Die Antwort auf diese Frage gibt die Nachkriegsgeschichte unseres Landes. Der Dichter richtete sie an alle Polen. Jerzy Andrzejewski dagegen nahm das Gedicht von Norwid zwar als Motto, aber er führte das Problem auf eine bestimmte Situation und auf konkrete Gestalten zurück. Maciek Chmielnicki ist keine literarische Fiktion, er ist einer der Jungen, die wir gekannt haben, die unseren Weg kreuzten, die entweder wie er zugrunde gingen, ihr Leben ließen oder später Verfolgungen ausgesetzt waren, in unterschiedlichen Situationen. Klar, dass man auf diese Frage eine konkrete Antwort geben muss und diese Antwort gab unsere Geschichte. Geblieben ist der Diamant. Die Asche ist verweht, die Asche jenes künstlichen Systems eingeschleppt in Polen, auf den Bajonetten der Roten Armee. Unter dieser Asche kommt der echte Diamant hervor. Aber wir haben noch anderes erlebt, ein in unseren Zeiten beispielloses Ereignis. Den Zusammenschluss der Arbeiter mit der Intelligenz. Maciek Chmielnicki ist so ein typischer polnischer Intelligenzler. Das Schicksal der Intelligenzler war immer tragisch, weil die Ereignisse sie stets an den Rand der Geschichte geschoben haben. Sie handelten gemäß dem eigenen Gewissen, der eigenen Vorstellungskraft, der eigenen Wertskala, was von der übrigen Bevölkerung aber nicht immer akzeptiert wurde. Warum behaupte ich, dass der Diamant blieb? Weil er durch das ungewöhnliche Bündnis dieser beiden gesellschaftlichen Gruppen gehärtet wurde. Sie schufen das, was wir heute erleben, dass wir uns aus der eisernen Umklammerung der Partei und des Kommunismus befreien, dass wir ein demokratisches, ein freies Land werden und bleiben.
Es wird behauptet, dass Solidarność die Mentalität der Polen völlig verwandelt habe.
Das sind sehr allgemeine Vorstellungen. Die Solidarność gab den Polen ganz einfach die Hoffnung, dass es auch anders sein könnte. Und in diesem Sinne hat sie die Menschen wirklich verwandelt. Wäre die Solidarność 80-81 nicht gewesen, so hätte die Wahl in diesem Jahr, diesem Frühling 1989, überhaupt nicht stattfinden können. Nie hätte sie diesen Charakter gezeigt. Auch die Hoffnungen jener Zeit sind jetzt wieder aufgelebt. Die Einführung des Kriegsrechts durch Jaruzelski war ein Versuch, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. So hatte tatsächlich die Begründung gelautet, dass man das Geschehene rückgängig machen müsse. Es ist jedoch unmöglich, natürliche, wahre und echte Prozesse der Historie umzukehren. Deshalb war dieser Versuch auch erfolglos. Es hat lange gedauert, wir haben eine Menge Zeit verloren. Der Gedanke, der der Einführung des Kriegszustandes zugrunde lag, besagte, dass der Kommunismus in Polen ausschließlich unter dem Schutz von Bajonetten existieren könne. Das bewahrheitete sich. In dem Moment, als diese Bajonette stumpf wurden, als sie mangels tragfähiger Ideologie ihre Kraft einbüßten, als andererseits die Gesellschaft ihren Glauben wiedergefunden hatte, in diesem Moment musste alles zusammenstürzen.
Ist es nicht ein Paradoxon, dass der Mensch, der das Kriegsrecht verhängt hat, jetzt das Präsidentenamt bekleidet und wie manche sagen, an der Spitze der Reformer steht?
Wissen Sie, mich hat die Seele von General Jaruzelski nie interessiert. Und ich muss sagen, er ist die letzte Persönlichkeit, über die ich tiefer nachdenken möchte. Ich glaube, er hat das alles getan, um die kommunistische Partei zu retten, damit überhaupt irgendetwas von all dem übrig bleibt. Er wusste genau, dass es, wie in der Physik, zu einem Bruch kommen könnte, wenn der Widerstand zu starr, zu wenig elastisch würde. Und er meint vermutlich, dass es die Partei schaffen könnte, sich noch einmal herauszuwinden oder zu wandeln und noch einmal für einige Zeit davonzukommen.
Glauben Sie nicht, dass unter den Polen immer noch ein Ehrenkodex herumgeistert, zu dem vielleicht auch Sie und ich und andere Polen beigetragen haben, nämlich die Vorliebe der Polen für den Säbel und den Ulanenwimpel, die Privilegierung des militärischen Schliffs. Auch in Ihrem Schaffen sind diese Züge stets gegenwärtig. Sogar der letzte Film über die Liebe zweier junger Menschen, Chronik der Liebesunfälle, beginnt mit einem Zug von Ulanen.
Das ist einfach ein nostalgischer Film. Eine Erinnerung des Schriftstellers Tadeusz Konwicki, die ich in die Form des Films gekleidet habe. Und die kann nie etwas anderes darstellen als ein verlebendigtes Fragment aus dem Lebensbild Marschall Pilsudskis. Es ist ganz normal, dass die in ihrer Identität bedrohten Staaten sich mehr um ihre Geschichte bemühen und ihr größeren Wert beimessen als diejenigen, die nicht gefährdet sind. Die fremde Ideologie, die vom Osten zu uns kam, wollte die Polen um jeden Preis ihrer ruhmreichen Vergangenheit berauben. Denn ein Mensch ohne Vergangenheit wird zur Beute der nackten Gegenwart. Die Polen wehren sich mit ihrer Geschichte, denn sie hoffen darauf, ihre Freiheit und Unabhängigkeit wiederzugewinnen. Wiedergewinnen, das bedeutet, sie gehabt zu haben. Deswegen müssen sie sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wir waren frei, wir hatten Freiheit, wir haben diese Freiheit verloren. Auch durch unsere Schuld. Vielleicht sogar hauptsächlich durch unsere Schuld. Deshalb müssen wir sie wieder erringen, müssen an ihr arbeiten. Ich glaube, das ist gewissermaßen die Hauptidee von Solidarność. Die Hoffnung, dass wir mit eigenen Kräften unsere Existenz wieder aufbauen können. Den ganzen Krieg und all die Nachkriegsjahrzehnte über haben wir doch gewusst, dass wir von niemandem Beistand zu erwarten haben. Kein Europa, kein Amerika hat uns geholfen. Denn der in Jalta geschaffene Status quo ist für das bestehende Kräfteverhältnis wichtiger als alles andere. Wenn wir nicht selbst diesen Vertrag von Jalta zerbrechen, nicht selbst eine neue Situation schaffen, werden wir weiter in Gefangenschaft bleiben. Diese Gefangenschaft darf aber nicht länger andauern. Ich spreche von der Kommunistischen Partei, von allen Kräften, die sich bemühten, unser Land am Rande des Ruins zu halten, nur damit es leichter regierbar war.
Können wir noch einmal kurz zurück zu Asche und Diamant. Sie haben den Schlussteil des Romans von Andrzejewski geändert, indem Sie Maciek Chełmicki gewissermaßen auf einen Müllhaufen geworfen haben. Das löste unterschiedliche Kommentare aus. Haben Sie vorausgesehen, dass sowohl Sie als auch ich und andere Polen tatsächlich bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt in diesem Müll stecken bleiben?
Ich habe nicht erwartet, dass ich mich überhaupt noch einmal in meinem Leben aus diesem Müllhaufen herausziehen könnte. Nein. Und viele Leute um mich sagen ebenso, ich habe nicht vermutet, dass es zu meinen Lebzeiten noch geschieht. Außerdem lassen künstlerische Bilder immer mehr als eine Interpretation zu. Für einen Teil der Zuschauer bedeutete der Tod von Maciek Chełmicki, dass er auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen worden sei, dass ihn dort niemand mehr finden werde. Man kann bei diesem Bild ebenso daran denken, dass auf dem Müll doch auch kostbare Sachen liegen. Man muss sie nur zu finden wissen. Dass es lediglich die kommunistische Realität ist, die ihn im Müll begraben will. Ob er nie aus diesem Müll aufersteht oder ob er zu eben dem Diamanten wird, auf diese Frage antwortet unsere Geschichte so. 31 Jahre nach der Entstehung des Films Asche und Diamant ist nicht der Kommunist Schuka unser Held, sondern Maciek Chełmicki. der Kämpfer der Landesarmee.
Sie haben den Preis Asche und Diamant gestiftet. Diesen erhielt die Orangenalternative mit Major Waldemar Friedrich an der Spitze. Sehen Sie in den Aktivitäten dieser Alternative in erster Linie einen künstlerischen oder einen politischen Wert?
Bewegungen dieser Art sind kurzfristig und man soll sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Orangenalternative eine Alternative auf Zeit ist. Sie war es in der Schlussperiode des Kriegszustandes, als er kaum mehr zu ertragen war, man ihn aber nicht anders angreifen konnte, als es eben die Orangenalternative tat. Sie gab alle Formen des Strafen, des Straßenkampfes der Lächerlichkeit preis. Die von Friedrich organisierte Menschenmasse zeigte die ganze Lächerlichkeit und das Absurde solcher Situationen. Ich denke, das ist schon ein großes politisches Ereignis. Ein künstlerisches Ereignis? In einem bestimmten Sinne ja, weil man sich dabei der Elemente der Kunst bedient, aus dem Arsenal modischer Kunstrichtungen schöpft, dem Happening, neuen Methoden der Performance. In diesem Zusammenhang ist ein künstlerisches Werk entstanden. Aber seine Kraft, meine ich, und sein Wert beruhen darauf, dass es eine Kunst im Dienste der Politik, im Dienste der Nation ist. Solche Kunst ist mir besonders nahe, weil auch ich sie in 35 Jahren meiner Arbeit zu realisieren suchte.
Sie wurden zum Senator gewählt. Das bedeutet für Sie eine zusätzliche Belastung. Ich habe aber gehört, dass Sie an einem neuen Film arbeiten.
Es stimmt. Ich bin sehr beschäftigt. Auch die für unser Gespräch vorgesehene Zeit wird sich dadurch verkürzen. Ich habe heute noch Verpflichtungen in der Vereinigung der Filmschaffenden und anschließend im Parlamentarischen Bürgerclub. Aber immer in solch schwierigen Momenten muss ich einen neuen Film machen, im Theater arbeiten. In diesem Jahr, während des heißesten Wahltrubels, gelang es mir, den Hamlet im Theater Stary in Krakow zu inszenieren. Ich glaube, es ist die beste Aufführung meines Lebens. Vielleicht bin ich ganz einfach jetzt reif genug, die glücklichen Momente, die ich mit ausschließlich für meine künstlerische Arbeit abbringe, umso intensiver auszunutzen, weil ich so wenig Zeit habe. Deshalb beginne ich jetzt auch mit der Arbeit an einem neuen Film. Er heißt Dr. Korczak oder einfach Korczak. Das ist noch nicht entschieden. Er erzählt die Geschichte des alten Doktors, Pädagogen, Schriftstellers Janusz Korczak. Aber eigentlich ist es die Geschichte seiner letzten Lebensjahre. Er schildert das Jahr 1939, den Umzug ins Ghetto. Das Kinderheim, das er 1941 betreute, den Anfang des Jahres 1942 im Warschauer Ghetto.
Zum 50. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges lebten die Diskussionen über polnisch-deutsche Beziehungen wieder auf. Sie besuchen die Deutschen. Man kennt dort ihre Aufführungen. Wie sehen Sie die Zukunft dieser gegenseitigen Beziehungen?
Ich fahre nicht nur zu den Deutschen, ich habe etwas mehr gemacht. Am 1. September besuchte ich den deutschen Botschafter in Warschau, denn ich bin der Meinung, dass wir eine Brücke errichten, nach einer Lösung suchen müssen und dass es in der politischen Vergangenheit keine negative Situation gibt, die sich nicht in eine positive verwandeln ließe. Ich denke, dass die Polen jetzt, wo sie über sich selbst entscheiden können, eine neue Situation schaffen sollten. In all diesen Jahren haben die Kommunisten versucht, die Aufmerksamkeit von ihren Machenschaften, von der Rolle, die die Sowjetunion in Polen gespielt hat, abzulenken und den ganzen Hass der Bevölkerung auf die Deutschen zu lenken. Gewiss hat dieser Hass seine tiefen Grundlagen in dem, was die Deutschen während des Krieges in Polen angerichtet haben. Polen ist eines der Länder, die während des Krieges am meisten gelitten haben. Von den 6 Millionen Menschen, die hier ums Leben kamen, sind 3 Millionen Polen. Ich glaube aber, wir müssen neue Lösungen für unsere Beziehungen finden. Ich bin nicht nur nach Deutschland gefahren, ich habe dort auch in West-Berlin im Theater gearbeitet, habe in Deutschland 2 Filme gemacht, habe dort viele Freunde. Die deutschen Künstler sind für mich ein Ideal an handwerklicher Vollkommenheit und Weitblick. Meine Begegnung mit Jutta Lampe oder Udo Samel, die in Schuld und Sühne gespielt haben, gehören zu meinen unvergesslichen künstlerischen Erfahrungen. Ich möchte, dass sich auch die Polen den Deutschen von einer anderen Seite präsentieren. Nicht nur als arme Flüchtlinge, die nach Verdienstmöglichkeiten suchen oder irgendwo auf dem schwarzen Markt handeln und sich nicht gerade positiv von den anderen, von den aus verschiedenen Ländern hier angeschwemmten Elementen abheben. Ich möchte, dass die Polen hier als Menschen auftreten, einfach als Menschen. Aber das wird erst dann möglich, wenn die Polen tatsächlich über sich selbst entscheiden können. Diese polnische Emigration ist ein Ergebnis des Unglücks, in welches uns die letzten 40 Jahre kommunistischer Macht gestürzt haben. Nicht wir haben diese Situation geschaffen. Sie wurde durch die kommunistischen Machthaber mit voller Absicht, mit allem Zynismus und aller Raubgier in dieser Zeit herbeigeführt. Dafür können nicht wir die Verantwortung tragen, obwohl leider wir die Konsequenzen tragen müssen. Man darf sich also nicht wundern, dass diese Menschen hier in Polen für sich keine Möglichkeiten sehen. Jetzt, wenn eine neue politische Situation entsteht, werden, hoffe ich, viele Polen, die auswandern wollten oder emigriert sind, zurückkommen und hier ihren Platz suchen.
Sehen Sie auch eine Emigration unter positiven Zeichen? Wir dürfen nicht vergessen, dass auch Mickiewicz, auch Chopin und der am Anfang zitierte Cyprian Kamil Norwid Emigranten waren und in der Emigration ihre wichtigsten Werke schufen.
Aber sie waren nicht Emigranten aus freiem Willen, sondern aus Notwendigkeit. Im Epilog zum Pan Tadeusz sagte Mickiewicz sinngemäß, es sei der größte Fehler gewesen, dass wir aus dem Lande flohen und unsere ängstlichen und erschrockenen Köpfe mit uns nahmen. Mickiewicz war also der Meinung, es sei ein überaus unvernünftiger und überflüssiger Schritt gewesen.
Wo sehen Sie in Europa den Platz Polens?
Diese Frage sollte anders gestellt werden. Kann es ein Europa ohne Polen geben? Europa endet doch nicht in Berlin, sondern weit im Osten. Und nur der Wahnsinn und die politische Verantwortungslosigkeit der Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg haben 100 Millionen Menschen zu Stalins Gefangenen gemacht, sie in die Sklaverei verkauft. Der Aufruhr der Letten, Esten, Litauer, der Ungarn und Polen ist ein Aufruhr gegen eine Situation, die durch andere, vor allem Amerika und England, bestimmt worden ist. Wir haben alle einmal in den Geschichtsbüchern gelesen, dass irgendein Volk in Unfreiheit geriet und wir haben überlegt, wie das eigentlich möglich war. Das aber ist doch vor unseren Augen geschehen. Wir sind in die Unfreiheit verkauft worden. Für die militärische Hilfe der Sowjetunion. Deshalb haben wir uns nie als ein der anderen Seite zugehöriger Teil gefühlt. Und wir werden uns auch nie so fühlen, weil wir hier Europa sind. Mir scheint, Europa kann ohne uns nicht existieren. Europa ist ohne uns gefährdet und kann in jedem Moment von einem Unglück bedroht werden. Manch einer ist natürlich der Auffassung, dass um den Preis dieser unserer 100 Millionen Menschen in sowjetischer Knechtschaft Europa schon seit 50 Jahren gleichsam im Glück, in Freiheit lebt. Dass materielle Werte hergestellt werden konnten, die es erlauben, auf höherem Niveau zu leben als je zuvor. Denn der sowjetische Gendarm überwacht Europa und wird nicht erlauben, dass ihm ein Unrecht geschieht, solange Europa keinen Anspruch auf die ihm gehörenden Gebiete erhebt. Das heißt, die Länder, die Amerika und England an Stalin abgetreten haben. Diese Länder sind sich längst dessen bewusst geworden, dass es keinen Sinn hat, auf Europa zu zählen. Sie haben den Entschluss gefasst, ihre Freiheit und Unabhängigkeit selbst wiederzugewinnen. Eines Tages werden sie in Europa anklopfen und nicht als durch Jalta entstandene abhängige Staaten, sondern als freie Länder. Und erst dann wird Europa begreifen, dass es ohne diese Länder nicht existieren kann, dass es ohne sie keine wirkliche Sicherheit gibt.